Ja, wir haben ja schon zweimal jetzt über das Thema gesprochen. Und der Ausgangspunkt war auch ein bisschen gewesen, dass Leute in unserer Gemeinde manchmal so gesagt haben, ich bin mit allem, was so mit Geld und Finanzen betrifft, erstens in meinem persönlichen Leben bin ich angefochten. So, ich habe da manchmal Niederlagen, ich weiß nicht so richtig, wie ich mit meinen Finanzen umgehen soll. Auch manchmal reicht es nicht so richtig. Also ich krebs immer so auf dem letzten Drücker irgendwie rum. Also das ist alles sehr herausfordernd mit meinen Finanzen. Dann gibt es auch Leute, die gefragt haben, so wie ist das eigentlich mit dem Geben in der Gemeinde? Das ist ja alles freiwillig bei uns. Wir haben ja keinen festen Mitgliedsbeitrag, sondern wir leben von freiwilligen Spenden. Unsere Gemeinde wird ganz von freiwilligen Spenden finanziert. Und da war zum Beispiel immer die Frage, wie ist das mit dem Zehnten? Soll man den Zehnten geben? Und wie soll man das genau machen? Da habe ich in der letzten Predigt ein bisschen auch drüber gesprochen. Und in dieser ganzen Zeit, wo ich mich auch so mit dem Thema beschäftigt habe, ist es immer so ein bisschen gewesen, dass ich gesagt habe, es kommt gar nicht darauf an, dass wir irgendwelche Regeln machen. Das gibt es sowieso nicht, dass wir auch so manipulativ predigen, dass wir sagen, so, ihr müsst jetzt spenden oder ihr müsst jetzt Geld geben. Die Gemeinde braucht unbedingt Geld und so. Das ist gar nicht der Fall. Dass wir da so manipulativ auf die Leute auch einwirken, das ist gar nicht notwendig. Wir brauchen das gar nicht. Aber wir wollen euch einfach auch ein bisschen Hilfestellung damit geben, auch für euer eigenes persönliches Leben, dass ihr da einfach auch vielleicht Dinge erleben könnt, die übernatürlich sind. Da wird es dann in späteren Predigten auch noch mal ein bisschen mehr drum gehen, wie können wir auch finanziell im Übernatürlichen leben und wie können wir auch so in Bereiche reinkommen, wo solche Wunder, wie wir es heute Abend zum Beispiel jetzt in gesundheitlicher Hinsicht gehört haben, so Sachen, die eigentlich medizinisch nicht möglich sind, wie man sowas auch zum Beispiel im finanziellen Bereich erleben kann, Sachen, die einfach rechnerisch, mathematisch nicht möglich sind, dass auf einmal irgendwoher Geld kommt. Ich habe das in meinem Leben ganz oft erlebt und deswegen stehe ich auch hier vorne als einer, der das von seinem eigenen Leben bezeugen kann, dass Gott wirklich übernatürlich versorgen kann, selbst wenn eigentlich das Konto schon seit Tagen leer ist. Also da könnte ich auch noch einige Geschichten erzählen. Also wie gesagt, so ein Satz, den wir da hatten in der ersten Predigt schon, der Umgang mit deinen Finanzen hat etwas mit deiner Beziehung zu Gott zu tun. Ich habe in dieser ersten Predigt auch so ganz klar gesagt, Gott ist unser Versorger, da gibt es gar nichts dran zu rütteln. Gott hat uns das zugesagt, das ist eine ganz feste und ganz klare Zusage von ihm, dass er unser Versorger ist, dass er uns immer mit dem, was wir brauchen, versorgen wird, also mit Essen, Trinken, Kleidung, ein Dach über dem Kopf, das sind Sachen, wenn wir seine Kinder sind, die wird er uns immer geben, die wird er uns nicht vorenthalten. Wir haben dann in der ersten Predigt auch so ein bisschen über Hingabe gesprochen. Wir haben uns angeschaut, wie hat Gott sich selbst komplett gegeben. Wir haben das vor allem bei Jesus auch gesehen, wie Jesus sich selbst komplett hingegeben hat, am Kreuz freiwillig übrigens. Also er konnte sich dazu entscheiden, ob er das machen möchte und er hat sich dazu entschieden, das zu machen. Und es gibt deswegen auch gar keinen Grund daran zu zweifeln, dass Gott unser Versorger ist. Wir haben uns dann in dieser ersten Predigt auch so ein bisschen diesen Lebensstil der Hingabe bei den ersten Christen angeschaut, weil die ersten Christen dann so gesagt haben, so okay, wir haben diese Hingabe bei Gott gesehen, wir haben diese Hingabe bei Jesus gesehen. Was passiert jetzt, wenn wir das einfach mal selber ausprobieren? Wenn wir mit diesem Lebensstil der Hingabe, den wir bei Gott und bei Jesus gesehen haben, wenn wir einfach mal anfangen, das auszuprobieren? Da habe ich ein paar ganz interessante Beispiele auch genannt. Ihr könnt diese ersten beiden Predigten auch anhören, die gibt es bereits im Internet. Da gab es dann auch so einen Satz, den ich am Ende der ersten Predigt ein bisschen zum Nachdenken mitgegeben hat. Die Frage, wie viel von dem, was mir gehört, soll ich Gott geben? So eine Frage, die oft gestellt wird, auch in Gemeinden, ist eine gute Frage übrigens. Aber wir haben damals einfach so den Fokus auch ein bisschen umgedreht und haben gesagt, wie ist eigentlich, wenn wir diese Frage mal umgekehrt stellen? Also wenn wir davon ausgehen, dass uns eigentlich gar nichts gehört, dass Gott alles gehört, wie viel von dem, was Gott gehört, soll ich eigentlich für mich verwenden? Also da kannst du mal drüber nachdenken, auch weil das ein ganz anderer Fokus ist. Dann in der zweiten Predigt ging es ganz klar um den Zehnten. Wir haben uns anhand der Bibel angeschaut, zum Beispiel, dass der ganze Zehnte in die eigene Gemeinde vor Ort gehört, dass wir den Zehnten immer direkt nach der Ernte und in voller Höhe geben sollen und sogar, dass wir Gott regelrecht berauben, wenn wir den Zehnten nicht geben. Ich habe da auch Bibelstellen gezeigt, wo Gott das dem Volk Israel mal so richtig klar auch gesagt hat, wenn ihr den Zehnten nicht gebt, dann beraubt ihr mich, weil der Zehnte mir auch zusteht. Und wir haben ganz klar auch aufgezeigt, wie der Zehnte für die Versorgung der Mitarbeiter in der eigenen Gemeinde gedacht ist, für die hauptamtlichen Mitarbeiter. Und das Interessante war, es gab auch eine Bibelstelle, die ich gezeigt habe, wo Gott gesagt hat, benutze mal den Zehnten auch dafür, um einfach mit den Hauptamtlichen in deiner Gemeinde eine gute Zeit zu haben und zu feiern. Und er hat gesagt, ihr sollt fröhlich sein, ihr sollt auch das genießen, was ich euch gegeben habe, und ihr sollt auch dieses Geld dafür verwenden, auch einfach mit den Leuten in eurer Gemeinde einfach mal eine gute Zeit zu haben und auch das zu feiern, was Gott Gutes in unserem Leben getan hat. Manchmal hört man so in den Gemeinden auch den Satz so, ja, ich gebe jetzt doch schon jeden Monat meinen Zehnten, so immer am Monatsanfang. Da wird es überwiesen. Ich habe da bei meiner Bank habe ich so einen Dauerauftrag eingerichtet. Das wird jeden Monat gleich am 1., so wie du es gesagt hast, wird es aufs Gemeindekonto überwiesen. Also ich habe doch meinen Soll erfüllt. Was wollt ihr denn jetzt sonst noch? Das ist so eine schreckliche Frage eigentlich, oder? So, aber das habe ich schon gehört, diese Frage. Was wollt ihr denn sonst noch? Oder was eigentlich noch schlimmer ist, was will Gott denn jetzt sonst noch von mir? Habe ich mir gedacht, ja, wie fühlt sich das an, wenn jemand so redet? Also irgendwie ein bisschen komisch, ne? Also wenn jemand so redet, hat man ja gleich den Eindruck, das stimmt so mit seiner Herzenshaltung was nicht. So wie ich das in der ersten Predigt auch gesagt habe. Und heute gehen wir sogar mal noch einen Schritt weiter. In der letzten Predigt habe ich ja ausführlich über den Zehnten gesprochen. Und heute schauen wir uns mal an, was die Bibel darüber sagt, wie wir über den Zehnten hinaus geben können. Also wie wir praktisch mehr als den Zehnten geben können. Denn auch für das Volk Israel in der Bibel war mit dem Geben vom Zehnten war nicht alles erledigt. Also selbst die Israeliten konnten nicht sagen, so, ich habe meinen Zehnten gegeben, ich habe alles erledigt, so, jetzt soll Gott mal ruhig sein. Es geht auch gar nicht darum, beim Geben irgendwas zu erledigen, wie ich schon sagte. Es geht nicht darum, irgendwelche Regeln zu befolgen, sondern es geht darum, dass wir in einer Beziehung mit Gott leben und dass wir ihn auch fragen, was dran ist. Und dass wir das machen, was er uns aufs Herz gelegt hat. Die erste und die ältesten Abgaben, die Gott für die Israeliten vorgesehen hatte, die gingen alle an das Heiligtum. Habe ich letztes Mal auch vom Zehnten schon dargelegt. Der Zehnte war komplett für die eigene Gemeinde sozusagen, für das Heiligtum, damals bei den Israeliten für den Tempel und für die hauptamtlichen Mitarbeiter im Tempel bestimmt. Und bei den ersten drei weiteren Abgaben, von denen wir jetzt heute sprechen, ist es auch so, dass die für die eigene Gemeinde, für das Heiligtum, für den Dienst im Tempel und für die hauptamtlichen Mitarbeiter bestimmt waren. Wir starten mal mit einer Abgabe, die es bei den Israeliten gab. Die wird in 2. Mose 13 erwähnt. Das ist die Erstgeburt. Die Erstgeburt. 2. Mose 13, Vers 11 bis 15. Wenn dich nun der Herr ins Land der Kanaaniter gebracht hat, wie er dir und deinen Vätern geschworen hat und es dir gegeben hat, so sollst du dem Herrn alles aussondern, was zuerst den Mutterschoß durchbricht. Alle männliche Erstgeburt unter deinem Vieh gehört dem Herrn. Die Erstgeburt vom Esel sollst du auslösen mit einem Schaf. Wenn du sie aber nicht auslöst, so bricht er das Genick. Beim Menschen aber sollst du alle Erstgeburt unter deinen Söhnen auslösen. Und wenn dich morgen dein Sohn fragen wird, was bedeutet das, so sollst du ihm sagen, der Herr hat uns mit mächtiger Hand aus Ägypten aus der Knechtschaft geführt. Denn als der Pharao hartnäckig war und uns nicht ziehen ließ, erschlug der Herr alle Erstgeburt in Ägyptenland, von der Erstgeburt des Menschen bis zur Erstgeburt des Viehs. Darum opfere ich dem Herrn alles Männliche, das zuerst den Mutterschoß durchbricht, aber die Erstgeburt meiner Söhne löse ich aus. Da gibt es eine Formulierung, so sollst du dem Herrn alles aussondern. Vielleicht hat bei diesem Wort aussondern, hat vielleicht bei manchen von euch das geklingelt im Gedächtnis. Wir hatten nämlich Anfang dieses Jahres und schon ein bisschen auch in einer Predigtserie über das Thema Heiligkeit unterhalten. Und da habe ich gesagt, wenn etwas heilig ist, dann heißt es ist ausgesondert. Es ist für Gott beiseite gelegt, es ist Gott geweiht, es ist Gott gewidmet, es ist von vornherein vorgesehen, wenn eine Sache heilig ist, dass sie für Gott ist. Und dieses Wort aussondern, das begegnet uns jetzt hier bei der Erstgeburt auch wieder. Das heißt, die Erstgeburt von Menschen und Tieren ist bei den Israeliten im Alten Testament für Gott heilig und sie gehört ihm. Gott hat die ganze Sache natürlich gleich praktisch geregelt. Also man kann ja jetzt nicht von allen Kindern, die geboren werden, also immer das erstgeborene Kind, dann im Tempel abliefern. Man kann ja nicht von jedem Tier, das irgendwo geboren wird, die alle im Tempel abliefern. Also wer soll sich denn um die ganzen Menschen und die ganzen Tiere, die dann da im Tempel abgegeben werden, wer soll sich denn da um die alle kümmern? Das geht ja gar nicht. Also was wollen denn die Leute im Tempel mit so vielen Kindern? Das ist natürlich Unsinn. Und deswegen hat Gott es gleich praktisch geregelt und hat gesagt, also erstgeborene Menschenkinder, die darf man natürlich behalten. Die wachsen natürlich zu Hause in ihrer Familie auf, die wachsen natürlich bei ihren eigenen Eltern auf. Aber sie sollen ausgelöst werden. Also man soll stattdessen praktisch etwas geben, etwas bezahlen, ein Tier oder Geld oder irgendwas soll man geben, um sozusagen die Erlaubnis zu haben, dieses erstgeborene Kind behalten zu dürfen. Man sollte praktisch eine andere Sache stellvertretend spenden. Und Gott sagt hier zum Beispiel, mit dem Esel sollte er das auch so machen. Also er macht eine Unterscheidung zwischen Tieren, die wirklich als Opfertier da gesehen werden, wie das Schaf. Aber was ist denn der Esel? Also der Esel ist ja kein Opfertier. Der Esel ist ja ein Nutztier. Der Esel wird dazu benutzt, dass man den zum Beispiel vor den Pflug spannt. Also wenn man Landwirtschaft macht, wird der Esel vor den Pflug gespannt und dann zieht er so den Pflug und dann wird das Feld gepflügt. Oder man hat sich einen Holzkarren gebaut, mit dem man dann irgendwelche Sachen transportieren kann. Und dann wird der Esel praktisch vor den Karren gespannt und dann kann man mit dem Eselskarren dann rumfahren. Also der ist für die tägliche Arbeit, für das Erwerbsleben, ist der Esel notwendig. Den müssen die Leute behalten. Der ist wichtig, den braucht man. Aber das Erstgeborene vom Esel sollte man dann auch beispielsweise, wie es hier steht, durch ein Schaf auslösen. Gott erklärt auch, warum die Israeliten die Erstgeburt abgeben oder auslösen sollen. Und zwar, sie sollen sich daran erinnern, dass Gott sie aus der Knechtschaft in Ägypten geführt hat. Später heißt es dann im Gesetz von Mose, im 4. Mose 3, Vers 44 bis 51, und der Herr redete mit Mose und sprach, nimm die Leviten statt der Erstgeburt unter den Israeliten, also das sind wieder diese Hauptamtlichen, die Leviten, die am Tempel arbeiten, statt der Erstgeburt unter den Israeliten und das Vieh der Leviten statt ihres Viehs, dass die Leviten mir gehören sollen. Ich bin der Herr. Aber als Lösegeld für die 273 Erstgeburten der Israeliten, die die Zahl der Leviten übersteigen, sollst du 5 Schekel Silber erheben für jeden Kopf. Also da wurden jetzt genaue Vorgaben gemacht, wie man das berechnen soll. Nach dem Gewicht, wie es am Heiligtum gilt, sollst du sie erheben, der Schekel zu 20 Gramm. Und du sollst das Silber für die, welche überzählig sind unter ihnen, Aaron und seinen Söhnen als Lösegeld geben. Also hier sieht man auch wieder, dass es um die Versorgung der Priester geht. Da nahm Mose das Lösegeld von denen, also dieses Geld, was dafür bezahlt wurde, dass man zum Beispiel das erstgeborene Kind behalten durfte. Die Zahl der Leviten da nahm Mose das Lösegeld von denen, die Zahl der Leviten überstiegen. Von den Erstgeborenen der Israeliten nahm er 1365 Schekel Silber und nach dem Gewicht, wie es am Heiligtum gilt, und gab es Aaron und seinen Söhnen nach dem Wort des Herrn, wie der Herr es Mose geboten hatte. Da merkt man mal, mit was für einer Genauigkeit, dass die das auch alles protokolliert haben. Die haben das richtig genau genommen, dass da sogar die Zahlen noch überliefert sind. Das ist für uns jetzt eigentlich nicht so wichtig. Aber man sieht, wie beim Zehnten, dass Gott sich wieder sehr stark Gedanken darüber gemacht hat, um die Versorgung seiner hauptamtlichen Mitarbeiter. Also die Priester, die Söhne Aarons und die Leviten, die hauptamtlich in der Stiftshütte, später im Tempel in Jerusalem Dienst getan haben, die sollten praktisch dieses Geld, was ausgelöst wurde, was für die Erstgeburt bezahlt wurde, das sollten sie praktisch bekommen für ihre Versorgung. Was bedeutet diese ganze Sache jetzt für uns heute? Also die Vorschrift zur Abgabe der Erstgeburt gilt natürlich nur für die Israeliten. Das gilt nicht für uns heute. Das heißt, wir als Christen sind heutzutage nicht dazu verpflichtet, uns daran zu halten. Aber trotzdem, wenn wir uns damit beschäftigen und wenn wir das lesen, merken wir, dass ein geistliches Prinzip dahinter steckt, an dem wir uns orientieren können. Die Erstgeburt ist sozusagen immer das erste Ergebnis von Gottes Versorgung. Die Erstgeburt ist immer das Erste, was rauskommt, auf gut Deutsch gesagt. Wir haben ja schon gesagt, dass Gott unser Versorger ist und dass es daran auch nichts zu rütteln gibt. Aber auch wir Christen dürfen uns immer wieder daran erinnern, dass Jesus uns frei gemacht hat von der Knechtschaft der Sünde. Und im Neuen Testament wird das ganz oft erwähnt. Also wir haben ja in diesen beiden Bibelstellen gelesen, Gott hat das Volk Israel aus dieser Knechtschaft in Ägypten, wo sie als Sklaven arbeiten mussten, wo sie kein freies Volk waren, hat er sie herausgeführt und hat sie in das Land Kanaan, das später Israel wurde, gebracht. Und jetzt sagen ganz viele Autoren im Neuen Testament, ganz viele Leute, die da im Neuen Testament geschrieben haben, sagen, das, was Jesus mit uns gemacht hat, ist letztendlich genau das Gleiche. Also man kann es wirklich direkt vergleichen. Das, was Gott mit seinem Volk Israel gemacht hat, dass er sie aus dieser Knechtschaft von Ägypten herausgeführt, in die Freiheit gebracht hat, auch mit ihm Gemeinschaft zu haben, genau das ist dasselbe, was Jesus mit uns getan hat, als er uns von unserem alten Leben herausgeführt hat. Er hat uns aus diesem alten Leben, wo wir Knechte der Sünde waren, wo wir wirklich in Knechtschaft der Sünde waren, in diesem Zustand der Sünde, als Knechte, als Sklaven waren, aus diesem Zustand hat er uns herausgeführt und hat uns in die Freiheit gebracht. Das heißt, wir haben auch jederzeit die Möglichkeit, genauso wie es für die Israeliten vorgeschrieben war, wir haben auch jederzeit die Möglichkeit, uns dankbar dafür zu zeigen. Wir haben jederzeit die Möglichkeit dazu, dankbar zu sein und es Gott gegenüber auch zu sagen. Vielleicht bist du dadurch, dass du zu Jesus gekommen bist, in einer Sache ganz besonders gesegnet worden. Vielleicht bist du auch aus einem ganz krassen Leben irgendwie herausgerettet worden. Manchmal hört man ja solche Geschichten, dass Leute irgendwie früher Verbrecher waren oder Drogenhändler oder in Prostitution oder wirklich in sowas, wo man das wirklich sehen kann, diese Knechtschaft der Sünde auch. Das muss nicht immer sowas Krasses sein, aber diejenigen von euch, die, sag ich mal, lange auch in diesem Leben als Nichtgläubiger gelebt haben, bevor sie zu Jesus gekommen sind, die können da vielleicht mehr noch erzählen als andere, die in einem gläubigen Elternhaus aufgewachsen sind. Aber auch für Leute wie mich, die in einem gläubigen Elternhaus aufgewachsen sind, ist es tatsächlich so, irgendwann war dieser Zeitpunkt, wo Gott gesagt hat, so jetzt entscheide dich, ob du mit mir leben möchtest. Du hast die Möglichkeit, ich lade dich dazu ein, in dieses Leben mit mir. Und dann spürt man auch wirklich diese Befreiung, dass man aus diesem alten Leben unter der Herrschaft der Sünde herausgekommen ist. Und das, was Gott hier mit den Israeliten, mit der Erstgeburt geregelt hat, genauso was können wir auch machen, dass wir sagen, wir zeigen uns dankbar und wir sagen ihm das auch, dass wir dankbar dafür sind, dass er uns aus diesem alten Leben herausgeholt hat. Eine weitere Abgabe, die es bei den Israeliten gab, ist ganz ähnlich, kann man vergleichen auch mit der Erstgeburt, und zwar sind das die Erstlinge. Die Erstlinge sind immer die allerersten landwirtschaftlichen Erträge, die es in einem Erntejahr gibt. Wird erwähnt in 5. Mose 26. Es wird ein bisschen ein längerer Abschnitt, aber ich lese ihn trotzdem komplett vor, weil Gott da auch mal ein bisschen uns hilft, wie wir so Dankbarkeit auch formulieren können. Deswegen lese ich es doch in der ganzen Länge. Wenn du in das Land kommst, dass dir der Herr, dein Gott, zum Erbe geben wird und es einnimmst und darin wohnst, so sollst du nehmen die Erstlinge aller Feldfrüchte. Da haben wir es. Die Erstlinge aller Feldfrüchte, die du von deinem Lande einbringst, das der Herr, dein Gott, dir gibt. Und sollst sie in einen Korb legen und hingehen an die Stätte, die der Herr, dein Gott, erwählen wird, dass sein Name daselbst wohne. Und sollst zu dem Priester kommen, zu der Zeit sein wird, und zu ihm sagen. Das sehen wir wieder, ne? Also Erstlinge, die ersten Erträge des Feldes, einpacken, in das Heiligtum, in die eigene Gemeinde, zu dem hauptamtlichen Mitarbeiter bringen und bei ihm abgeben. Und zu ihm sagen, ich bekenne heute dem Herrn, deinem Gott, dass ich gekommen bin in das Land, das der Herr, wie er unseren Vätern geschworen hat, uns geben wollte. Und der Priester soll den Korb aus deiner Hand nehmen und ihn vor dem Altar des Herrn, deines Gottes, niedersetzen. Dann sollst du anheben und sagen, vor dem Herrn, deinem Gott. Mein Vater war ein Aramäer, dem Umkommen nahe, und zog hinab nach Ägypten und war dort ein Fremdling mit wenig Leuten und wurde dort ein großes, starkes und zahlreiches Volk. Aber die Ägypter behandelten uns schlecht und bedrückten uns und legten uns einen harten Dienst auf. Das ist wieder diese Erinnerung an die Sklaverei. Da schrien wir zu dem Herrn, dem Gott unserer Väter, und der Herr erhörte unser Schreien und sah unser Elend, unsere Angst und Not und führte uns aus Ägypten mit mächtiger Hand und ausgerecktem Arm und mit großem Schrecken durch Zeichen und Wunder und brachte uns an diese Stätte und gab uns dies Land, darin Milch und Honig fließt. Nun bringe ich die Erstlinge der Früchte des Landes, das du, Herr, mir gegeben hast. Und du sollst sie niederlegen vor dem Herrn, deinem Gott, und anbeten vor dem Herrn, deinem Gott, und sollst fröhlich sein über alles Gut, das der Herr, dein Gott, dir und deinem Haus gegeben hat, du und der Levit und der Fremdling, der bei dir lebt. Da haben wir wieder auch dieses, ne? Du sollst dich darüber freuen, du sollst eine gute Zeit haben, auch mit dem hauptamtlichen Mitarbeiter, der bei dir wohnt. Du sollst es genießen, was Gott dir Gutes getan hat. Also ihr merkt schon, die Erstlinge sind sowas Ähnliches wie die Erstgeburt. Die Erstlinge sind die ersten Erträge vom landwirtschaftlichen Ertrag, von der Ernte auf dem Feld. Und auch diese Erstlinge sollten die Israeliten sammeln, zum Heiligtum bringen und sich bei Gott dafür bedanken, dass er sie eben nicht nur aus Ägypten herausgeführt hat, er hat sie nicht nur aus der Knechtschaft herausgeführt, sondern er hat sie auch in das verheißene Land Kanaan hineingeführt, das später dann Israel wurde, und ihnen dort Landbesitz gegeben, damit sie Landwirtschaft betreiben können und damit sie sich selbst versorgen können und auch noch was erwirtschaften können, was sie verkaufen können. Also er hat praktisch diese Voraussetzungen geschaffen, dadurch, dass er sie in dieses verheißene Land gebracht hat, dass sie sich selber ernähren können, dass sie in Frieden leben können und dass sie auch ihren Lebensunterhalt damit verdienen können. Interessant ist, dass Gott den Leuten hier in dieser Bibelstelle sozusagen ein Bekenntnis der Dankbarkeit vorformuliert hat. Vielleicht sagst du auch, ja, ich bin dankbar, aber ich weiß vielleicht nicht so richtig, wie soll ich das Gott jetzt ausdrücken. Und das geistliche Prinzip, was dahinter steckt, ist genau das gleiche wie bei der Erstgeburt. Also du kannst dir das auch mal angucken, zum Beispiel so ein Gebet, und kannst mal für dich selber auch so ein eigenes Gebet formulieren, vielleicht sogar aufschreiben, dass du sagst, Mensch, aus welchem alten Leben hat Gott mich eigentlich herausgebracht und in welches neue Leben hat er mich denn hineingebracht? Und dann schreib das einfach mal wie in so ein Dankgebet auf, dass du sagst, Gott, du hast mich aus dem herausgebracht. Guck mal, wie schlimm mein Leben früher war. Und du bist derjenige, der Jesus am Kreuz hat sterben lassen, damit ich aus diesem alten Leben rauskomme und dass ich in dieses neue Leben, was ich jetzt habe, reinkomme. Und ich merke, wie gut es ist, mit dir Gemeinschaft zu haben. Mach das mal einfach auch so, wie Gott es hier für die Israeliten mal vorformuliert hat, dass du das mal aufschreibst auch und dass du das Gott auch ausdrückst, wie dankbar, dass du bist. Das geistliche Prinzip ist also genau das gleiche wie bei der Erstgeburt. Und auch obwohl wir Christen nicht mehr dazu verpflichtet sind, die Erstlinge abzugeben, ist ja auch nicht mehr ganz so einfach, weil wir machen ja die meisten von uns wahrscheinlich gar keine Landwirtschaft mehr. Trotzdem können wir uns an diesem geistlichen Prinzip orientieren und sagen, Gott, ich bekenne das, du hast mich beschenkt. Und das Erste, was ich mache, ist, dass ich mich bei mir dafür bedanke. Ich denke nicht als Erstes daran, wie ich diese Früchte essen kann, wie ich sie verbrauchen kann. Ich denke auch nicht als Erstes daran, wie ich aus dem Getreide dann Brot für mich backen kann, damit ich Brot zu essen habe. Oder ich denke auch nicht als Erstes daran, wie ich diese Erträge am gewinnbringendsten jetzt auf dem Markt irgendwie verkaufen kann. Ich denke nicht zuerst an den Ertrag für mich, nicht als Erstes an den Gewinn für mich, sondern als Erstes denke ich an dich, an Gott, meinen Versorger. Und ich sage danke dafür. Ich bedanke mich dafür, dass du mich so gut versorgst. Das ist zum Beispiel auch eine interessante Art und Weise, wie Geschäftsleute mit ihrem Gewinn umgehen können. Also vielleicht gibt es ja auch Leute in unserer Gemeinde, die eine kleine Firma haben, die Handwerker sind oder die vielleicht auch eine einflussreiche Position in einer großen Firma haben, wo du wirklich auch vielleicht einen großen Bonus bekommst, wenn du was Tolles machst für deine Firma. Also das, was Gott bei der Erstgeburt und bei den Erstlingen machen wollte, ist, dass er unseren Blick weglenkt von dem Ertrag, von der Ernte und von dem Gewinn. Denn das ist ja das, was, sage ich mal, in jedem von uns Menschen eigentlich so ganz natürlich eingebaut ist. Ich kenne das aus meinem Leben auch. Man bekommt irgendwo Geld, vielleicht eine Steuerrückerstattung oder von irgendwoher kommt auf einmal Geld. Und dann freut man sich. Und der erste Gedanke, den man hat, ist, ja, was könnte ich denn jetzt Schönes damit machen? Vielleicht könnte ich ja mal eine Reise machen oder vielleicht könnte ich mir mal einen schönen Fernseher davon kaufen oder mal einen neuen Computer oder ich könnte mal das und das damit machen oder ich könnte es einfach sparen, um mir vielleicht mal irgendwann ein Haus oder eine Wohnung zu kaufen. Ich. Ne? Habt ihr gemerkt? Immer dieses, was könnte ich damit machen? Das ist so dieser erste Fokus, den wir Menschen oft haben. Ja. Und das ist das, was Gott macht, dass er unseren Blick sozusagen von diesem Ich, was kann ich damit jetzt machen, wie kann ich das genießen, dass er unseren Blick und unseren Fokus weglenkt und sagt, schau doch mal auf mich. Ich bin derjenige, der dir das alles gegeben hat. Ich bin derjenige, der dir auch die Möglichkeit dazu gegeben hat, der dir die Hände und die Kraft und das Gehirnschmalz dazu gegeben hat, dass du überhaupt arbeiten kannst. Also ich habe dir überhaupt die Möglichkeit gegeben, dass du gerade stehen kannst, dass du überhaupt hier auf dem Stuhl sitzen kannst. Und dann kannst du sagen, ja, Herr, das ist wirklich wunderbar. Ich bedanke mich dafür.
Lass mich mal was einflechten. Verlierst nicht den Faden. Ne? Weißt du, diese auch mit den Erstlingen, Alexander sagt, das ist ja gar nicht mehr so üblich, aber ich kann nicht einfach sagen, es gibt in Michelstadt jemand, die pflanzt jedes Jahr Tomaten. Und jedes Jahr bringt sie die Erstlinge der Marita. Die ersten reifen Tomaten sammelt sie in ein Körbchen und sagt, Marita, ich bin durch dich so sehr gesegnet und ich möchte Gott und dir Danke sagen für das, was du tust. Die ersten Tomaten, die sie jedes Jahr ernten, kommen in ein Körbchen und die bringt sie dann der Marita. Wenn Marita nicht in Michelstadt ist, bin ich der Überbringer. Also es gibt Leute, die machen heute sowas sogar ganz praktisch. Hier auch schon. Auch schon Erstlinge. Also es gibt Leute, das habe ich jetzt gar nicht so mitgekriegt, es gibt Leute, die sagen, das Erste meiner Ernte, das bringe ich denen, die mir geistlich dienen. Stark, oder? Ich finde es stark.
Ja. Das ist genau das geistliche Prinzip, was dahinter steckt. Und du hast jederzeit die Möglichkeit, das zu machen, egal ob das jetzt so wie in dem Beispiel mit Naturalien ist oder mit Geld oder denk einfach mal drüber nach. Und wie ich vorher schon sagte, wir leben ja mit Jesus in einer Beziehung und du kannst ihn fragen, was du da machen kannst oder wie du praktisch auch über den Zehnten hinaus einfach jemand segnen kannst mit dem, was Gott dir gegeben hat.
Und wir haben das nie gelehrt oder eingefordert. Die Leute haben die Bibel gelesen und haben festgestellt, dass das so gehandhabt wurde. Dann haben die gesagt, jetzt handhaben wir es auch so. Weil wir haben ja darüber nie ich höre das erste Mal, dass du darüber predigst. Also von daher, da merken wir, wie Leute Bibel lesen und sagen, hey, das gilt ja immer auch noch. Und das kann ich für mich auch als Dankbarkeit in Dankbarkeit zum Ausdruck bringen. Ne? Das ist ganz, ich finde es stark.
Und deswegen ist es auch so wichtig, sage ich mal, das Alte Testament zu lesen. Weil selbst wenn Regeln in dieser Ausprägung nicht mehr direkt für uns gelten, weil man sagt, es gilt eigentlich für die Israeliten, das ist eine Regel, die nur für die Israeliten gegeben wurde, gibt es doch geistliche Prinzipien, die dahinter stecken. Und das ist eine Sache, die ich eben in dieser Predigtserie auch ein bisschen machen wollte, einfach mal zu gucken, welches geistliche Prinzip steckt dahinter. Und das gilt nämlich für uns trotzdem noch. Dass wir unseren Fokus praktisch mal weglenken von diesem, das ist für mich, was mache ich jetzt Schönes damit? Und dass wir sagen, wir schauen auf Gott und wir bedanken uns und er sagt, verschenk das doch mal. Guck mal, diesen ersten Ertrag, den du jetzt gekriegt hast, es ist ja nur der erste Ertrag, weil als Landwirt, was weiß man denn, wenn man anfängt zu ernten, man macht den ersten Korb voll und man weiß, ich werde noch ein paar hundert oder ein paar tausend andere Körbe ernten von dem. Man hat doch das ganze Jahr hat man doch sein Feld bewirtschaftet. Man weiß doch, was da noch kommt. Und dann ist es ja wirklich nicht schwer zu sagen, okay, diesen ersten Korb, den ich gefüllt habe, damit mache ich mal was Schönes. Also mit dieser inneren Haltung wirst du nämlich auch irgendwann mit deinem Besitz anders umgehen. Das ist das, wo ich fest davon überzeugt bin. Wenn du deine innere Haltung da änderst oder anpasst, dann wirst du auch selber einen anderen Blick auf deinen eigenen Besitz bekommen, dass du nicht immer so alles so zusammenhalten und für dich in Anspruch nehmen musst, weil Gott ist doch dein Versorger. Jetzt kommen wir zu einer dritten Abgabe, die Israeliten leisten mussten. Also wir sind jetzt immer noch bei den Pflichtabgaben. Ne? Später kommen auch noch freiwillige Abgaben. Jetzt kommt aber noch mal eine Pflichtabgabe. Das war die Kopfsteuer. Die Kopfsteuer, die heißt bei unserem Martin Luther, der ja als einer der ersten die Bibel übersetzt hat auf Deutsch, heißt die der Zinsgroschen. Auch das ist eine Abgabe, die für den Tempel verwendet wurde. Wird erwähnt in 2. Mose 30, Vers 11 bis 16. Und der Herr redete mit Mose und sprach, wenn du die Israeliten zählst, so soll ein jeder dem Herrn ein Sühnegeld geben, um sein Leben auszulösen. Da haben wir es wieder, ne? Wie bei der Erstgeburt, das Leben soll ausgelöst werden, damit ihnen nicht eine Plage widerfahre, wenn sie gezählt werden. Es soll aber jeder, der gezählt ist, einen halben Schekel geben, nach dem Münzgewicht des Heiligtums. Ein Schekel wiegt 20 Gramm. Dieser halbe Schekel soll als Abgabe für den Herrn erhoben werden. Wer gezählt ist von 20 Jahren an und darüber, also diese Abgabe gab es nur für Erwachsene, ab 20 Jahren, der soll diese Abgabe dem Herrn geben. Der Reiche soll nicht mehr geben und der Arme nicht weniger als den halben Schekel als Abgabe für den Herrn zur Sühnung für euer Leben. Da sieht man, dass Gott hier auch keinen Unterschied gemacht hat, so der Reiche soll mehr geben und der Arme soll weniger geben, sondern das ist eine feste Abgabe, ein halber Schekel, also im Prinzip 10 Gramm Silber ist das, wenn man das jetzt umrechnen würde, 10 Gramm Silber. Und du sollst solches Sühnegeld nehmen von den Israeliten und es zum Dienst an der Stiftshütte geben. Da haben wir wieder das, was wir vorher gesagt haben. Es wird verwendet für den Dienst in der eigenen Gemeinde. Dass es sei für die Israeliten zum gnädigen Gedenken vor dem Herrn zur Sühnung für euer Leben. Jetzt gucken wir uns mal eine andere Bibelstelle an. Man denkt ja vielleicht 10 Gramm Silber pro Kopf ist jetzt nicht so wahnsinnig viel. Aber wenn wir mal ein bisschen weiter gucken in 2. Mose 38, da sieht man, dass es ziemlich viel war, was da zusammenkam. 2. Mose 38, Vers 25 bis 28. Das Silber aber, das die Zählung der Gemeinde erbrachte, betrug 100 Zentner, 1775 Schekel nach dem Gewicht des Heiligtums, auf den Kopf einen halben Schekel nach dem Gewicht des Heiligtums, von allen, die gezählt wurden, von 20 Jahren an und darüber, 603.550 Mann. Aus den 100 Zentnern Silber goss man die Füße der Bretter und die Füße des Vorhangs. Jetzt geht es also darum, was wurde mit diesem Silber denn tatsächlich konkret dann gemacht. Hier wurde die Stiftshütte gebaut. Aus den 100 Zentnern Silber goss man die Füße der Bretter und die Füße des Vorhangs, 100 Füße aus 100 Zentnern, je einen Zentner für einen Fuß. Und aus den 1775 Schekel machte er die Nägel für die Säulen und er überzog ihre Köpfe und verband sie miteinander. Das ist innerhalb dieser Beschreibung, wo dann beschrieben wird, wie die Israeliten die Stiftshütte gebaut haben. Also diese Kopfsteuer oder dieser Zinsgroschen wurde für den Bau der Stiftshütte verwendet. Später, wenn das eingesammelt wurde, wurde es für den Bau des Tempels verwendet. Also das ist praktisch auch eine Abgabe, die es nur bei den Israeliten gab, die aber nicht für uns als Christen gilt. Es war im Prinzip, könnte man sagen, sowas wie eine Kirchensteuer. Also bei uns in Deutschland kennt man ja die Kirchensteuer, die die evangelische und die katholische Kirche einsammeln über die Gehaltsabrechnung. Und dann verwenden die das natürlich manchmal vielleicht auch für Sachen, mit denen wir nicht so einverstanden sind. Also das ist manchmal auch so, dass man vielleicht sagt, die machen damit jetzt Sachen, die wir nicht so unterstützen. Aber bei den Israeliten wurde die Kopfsteuer nur für den Tempel, also nur für die eigene Gemeinde verwendet. Wir in den Freikirchen sammeln ja in Deutschland keine Kirchensteuer ein. Rein juristisch hätten wir sogar die Möglichkeit dazu. Also dieser Gemeindeverband, zu dem wir gehören zum Beispiel, der Bund Freikirchlicher Pfingstgemeinden oder auch andere Gemeindeverbände für die FEGs, für die Baptistengemeinden und so weiter, die haben alle einen juristischen Status in Deutschland, der sie dazu berechtigt, wenn sie das wollen, Kirchensteuer einzusammeln, macht aber keiner. Die Entscheidung der Freikirchen in Deutschland ist, dass wir keine Kirchensteuer kassieren. Und das Geheimnis, was auch dahinter steckt, ist, dass man, wenn man keine Kirchensteuer einsammelt, sondern sich über Spenden finanziert, dass sogar meistens mehr reinkommt, dass deutlich mehr Geld auch reinkommt. Ich kenne das aus vielen Gemeinden. Wenn ich da mal gucken würde, was die über Kirchensteuer bekommen, da hätten die wahrscheinlich kaum irgendwas zum Leben. Aber durch Spenden, durch freiwillige Spenden, kommt meistens auch deutlich mehr rein in die Gemeinden. Jetzt gucken wir mal an, wie hat Jesus gehandelt oder wie ist er mit dieser Kopfsteuer umgegangen. Die gab es natürlich zur Zeit von Jesus, gab es die auch noch, diese Kopfsteuer, die für den Tempel bezahlt werden musste. Matthäus 17, Vers 24 bis 27, das ist eine Geschichte, wo es jetzt darum geht, dass die religiöse Elite der damaligen Zeit, die kamen und haben versucht, irgendwie mal rauszufinden, wie ist es eigentlich so mit Jesus? Also hält er sich jetzt an diese Vorgaben, die es da gibt, oder ist er da rebellisch, oder wie macht er das? Also als Jesus und seine Jünger, als sie nun nach Kapernaum kamen, traten zu Petrus, die den Tempelgroschen einnehmen, und sprachen, zahlt euer Meister, also Jesus, zahlt euer Meister Jesus nicht den Tempelgroschen? Er, also Petrus, sprach, ja. Und als er in das Haus kam, kam ihm Jesus zuvor und sprach, Was meinst du, Simon? Von wem nehmen die Könige auf Erden Zoll oder Steuern? Von ihren Kindern oder von den Fremden? Da sprach zu ihm Petrus, von den Fremden. Jesus aber sprach zu ihm, so sind die Kinder frei. Damit wir ihnen aber keinen Anstoß geben, geh hin an das Meer und wirf die Angel aus und den ersten Fisch, der herauskommt, den nimm und wenn du sein Maul aufmachst, wirst du ein Zwei-Groschen-Stück finden, das nimm und gib's ihnen für mich und für dich. Also diese Bibelstelle ist in zweierlei Hinsicht ganz interessant. Jesus hat bei gewissen Regeln, die festgesetzt sind, hat er gar kein Interesse daran, Anstoß zu erregen bei den Menschen. Weil das, was Jesus möchte und das, was wir auch möchten, ist, wir möchten Menschen gewinnen. Jesus wollte Menschen gewinnen. Und gleichzeitig zeigt er hier auch ganz klar, dass er der Versorger ist, sogar für solche Abgaben, die vielleicht jemand für uns festgesetzt hat und die wir bezahlen müssen. Jesus zeigt damit, ich kann jederzeit, wenn ich will, so krasse Wunder tun, um dich zu versorgen. Wie gesagt, Heilungswunder haben wir heute schon gehört, aber in dieser Geschichte sagt er und beweist es auch durch die Geschichte mit dem Fisch, er beweist es, dass er sagt, ich kann jederzeit, wenn ich will, so krasse Wunder tun, um dich zu versorgen, dass du sogar auch Abgaben bezahlen kannst, die jemand festgesetzt hat über dich. Und das, was er dich fragt, ist, glaubst du das? Glaubst du das, dass ich selbst für solche Sachen, für solche Abgaben, die jemand dir praktisch auferlegt, dass ich dein Versorger bin? Überlass es einfach mir, sagt er. Ich kümmere mich drum. Ich bin dein Versorger. Wenn ich will, ich kann so krasse Wunder tun, dass ich dir auf irgendeine Art, die total übernatürlich ist, wie das mit dem Fisch, dass der genau dieses Zwei-Groschen-Stück im Mund hat, durch so eine Art und Weise kann ich dir Geld zukommen lassen, damit du die Abgaben, die festgesetzt sind, für dich bezahlen kannst. Also, Jesus sagt, ich bin dein Versorger. Jetzt machen wir mal eine kurze Zwischenbilanz. Also, wir haben jetzt mittlerweile gesagt, wir haben den Zehnten, ne? Wir haben die Erstgeburt, wir haben die Erstlinge und wir haben die Tempelsteuer. Jetzt haben wir schon mal vier. Vier Pflichtabgaben, die die Israeliten leisten mussten, wo es keine Diskussion gab und wo es klar ist, das ist für Gott bestimmt. Jetzt kommen wir mal zu einer Sache, wo es tatsächlich freiwillig wird. Jetzt kommen wir mal in eine freiwillige Abgabe. Freiwillige Abgaben für die Stiftshütte und für den Tempel. Das, was jetzt kommt, sind freiwillige Abgaben, die wurden für den Bau der Stiftshütte oder für den Bau des Tempels verwendet. 2. Mose 25, Vers 1 bis 8. Und der Herr redete mit Mose und sprach, sage den Israeliten, dass sie für mich eine Abgabe erheben. Nehmt sie von jedem, der sie freiwillig gibt. Das ist aber die Abgabe, die ihr von ihnen erheben sollt. Gold, Silber, Bronze, blauer und roter Purpur, Karmesin, feines Leinen, Ziegenhaar, rot gefärbte Widderfelle, feines Leder, Akazienholz, Öl für die Lampen, Spezerei zum Salböl und zu wohlriechendem Räucherwerk, Onyxsteine und eingefasste Steine zum Priesterschutz und zur Brusttasche. Und sie sollen mir ein Heiligtum machen, dass ich unter ihnen wohne. Hier sehen wir also, dass für dieses besondere Projekt, die Stiftshütte zu bauen, um freiwillige Spenden gebeten wurde. In dem Fall sollten die Israeliten konkret Material spenden. Es wurde also kein Geld eingesammelt, sondern sie sollten konkret Material spenden, das für den Bau der Stiftshütte und später auch für den Tempel verwendet wurde. Man konnte später für den Bau des Tempels dann auch Geld spenden. Da hat auch David als König eine sehr große Spende gegeben und auch die Israeliten haben sich da sehr stark dran beteiligt. Aber alles sollte ganz freiwillig sein. Es steht hier extra drin, das ist freiwillig. Ein lustiges Detail sehen wir in der Bibel dann später. Die Bibelstelle habe ich jetzt nicht dabei hier, aber wenn man ein paar Kapitel weiterliest, sieht man, die Freiwilligkeit bei diesem Spendenprojekt hat dazu geführt, dass die Israeliten viel mehr gespendet haben, als überhaupt gebraucht wurde. Also das war so, die haben dann wirklich dieses ganze Material hier, feines Leinen, Ziegenhaar, Widderfelle, Akazienholz, Öl und sowas, das haben die in so einer Menge, haben die das in den, zu Mose und zu den Leitern gebracht, dass man irgendwann sagen musste, Leute, also es ist genug. Also das steht wirklich in der Bibel. Mose musste vor das Volk Israel hintreten und musste sagen, Leute, ihr habt genug gespendet. Es ist jetzt genug. Bitte hört auf zu spenden. Es reicht jetzt. Also wir haben wirklich so genug viel Material, dass es genug ist. Ihr könnt jetzt aufhören zu spenden. Ich habe das einmal in meinem persönlichen Leben auch miterlebt. Ich bin ja in der Landeskirche aufgewachsen. Und da gab es, als ich ein Teenager war, gab es dort mal ein großes Spendenprojekt, die Renovierung der Orgel. Renovierung hieß damals, es war eigentlich fast ein Neubau. Also die hat so ein altes Gehäuse praktisch gehabt, diese Orgel aus dem 18. Jahrhundert. Das stand unter Denkmalschutz, das musste man erhalten. Aber die Orgel, die da reingebaut war, das eigentliche Musikinstrument, das war so Schrott, das konnte man eigentlich nur wegschmeißen. Man musste also in dieses alte Gehäuse, musste man eine komplett neue Orgel hineinbauen. Und das hat einen sechsstelligen Betrag gekostet. Und dann haben wir das so gemacht, dass wir auch verschiedene Möglichkeiten gegeben haben, da zu spenden. Ich war damals ein Teenager, ich konnte jetzt nicht so viel Geld spenden. Ich habe dann so Benefizkonzerte veranstaltet, habe Konzerte gegeben. Das Geld wurde dann auch für die Orgelrenovierung dann verwendet. Aber das Verrückte war, wir hatten auch in unserer Gemeinde sehr viele Leute, die tatsächlich richtig Geld hatten. Interessant war, wenn man so den ganz normalen Opferkorb aufgestellt hat im Gottesdienst, da kam immer so das normale Opfer, die normale Opferhöhe kam da so zusammen, ganz normal. Aber in dem Moment, wo man gesagt hat, wir haben ein Sonderprojekt, wir müssen jetzt zum Beispiel für dieses Orgelbauprojekt müssen wir spenden, da haben die Leute so viel Geld locker gemacht von dem, was sie an Reichtum auch hatten. Das war Wahnsinn, das anzugucken. Da gab es also nicht nur Industrielle, da gab es auch so Leute, die haben tagsüber in der Firma gearbeitet, abends waren sie dann Feierabendwinzer, haben im Weinberg gearbeitet, haben praktisch zwei Verdienste gehabt. Und diese Leute haben so viel Geld gespendet, dass die Orgel bezahlt war, bevor sie überhaupt gebaut wurde. Normalerweise ist es ja so, die Gemeinde muss dann da vielleicht einen Kredit aufnehmen, man macht so eine Anzahlung und dann muss man über Jahre, muss man dann diesen Kredit irgendwie abstottern, bis das Ding dann endlich mal bezahlt ist. Und bei diesem Projekt war es so, dass bevor sie gebaut wurde, bevor sie überhaupt aufgestellt wurde, diese Orgel, war sie bereits bezahlt. Das hat sich dann irgendwann so auch ein bisschen rumgesprochen. Man hat es irgendwie so gehört, ja, anscheinend reicht es ja irgendwie. Aber die Leute haben nicht aufgehört zu spenden. Die Leute haben einfach immer weiter gespendet. Richtige Briefkuverts mit Geldbündeln drin und große Überweisungen auf das Gemeindekonto. Und irgendwann in einem Gottesdienst war es tatsächlich so, dass der Pfarrer vor die Gemeinde hintreten musste und sagen, Leute, bitte, hört auf mit Spenden. Die Orgel ist bezahlt. Wir brauchen das Geld nicht mehr. Wir haben selbst für die spätere Reparatur oder wenn das Instrument mal gepflegt werden muss, haben wir schon ein bisschen Geld von dem jetzt auch zurückgelegt. Also bitte hört jetzt auf zu spenden. Es reicht. Und das finde ich interessant, dass wenn wir freiwillig die Möglichkeit haben, was zu geben, dass da oft so ein krasser Segen dann daraus kommt, dass es Überfluss ist. Ich habe das mehrmals erlebt in meinem Leben. Dass da wirklich so ein Überfluss war, dass man eigentlich dann fast sagen musste, okay, für dieses Projekt ist jetzt genug, ihr könnt aufhören mit Spenden. Das ist eine Sache, die machen wir in unserer Gemeinde ja auch immer wieder mal. Wir haben ja zum Beispiel um Spenden gebeten, als wir unser Café renoviert haben oder wenn wir Anschaffungen machen für die Kinderarbeit oder für die Technik oder hier Musikinstrumente für die Band oder in diesem Jahr haben wir zum Beispiel schon ein Auto gekauft, was auch für den Dienst in der Gemeinde verwendet wird, also wo zum Beispiel für Fahrten zwischen unseren verschiedenen Gemeinden dann verwendet wird. Das sind alles so Projekte, wo wir immer wieder auch mal dann auf euch zukommen und sagen, du hast freiwillig die Möglichkeit, dich daran zu beteiligen. Sowas wird es also in unseren Gemeinden immer geben. Also, bis jetzt waren alle Abgaben, über die wir gesprochen haben, die waren für die eigene Gemeinde bestimmt. Jetzt sind wir ja bei 5, ne? Also Zehnte, Erstgeburt, Erstlinge, Kopfsteuer und eben diese freiwilligen Abgaben. Diese 5 waren alle bei den Israeliten für die eigene Gemeinde bestimmt. Das war aber leider noch nicht alles. Jetzt kommt nämlich noch eine Sache, die eigentlich ursprünglich gar nicht so geplant war. Eigentlich war es immer so geplant, dass das Volk Israel ein selbstständiges Volk ist, dass es Gott anbetet, dass es Gott dient, das auserwählte Volk, so bezeichnen sie sich ja heute immer noch, das auserwählte Volk, das dazu ausersehen ist, Gott zu dienen. Tja, wenn man das Alte Testament komplett liest, merkt man, ist nicht immer so geblieben. Also sie haben sich oft auch von Gott entfernt, sie haben andere Götter angebetet und Gott hat ihnen das ganz früh schon gesagt, wenn sowas passiert, dann werde ich das auch erlauben, dass andere Völker über euch herrschen. Das ist nicht Gottes ursprünglicher Plan gewesen, das hat er nicht beabsichtigt, es ist dann aber so passiert. Man sieht da im Verlauf der Geschichte ganz viele große Reiche, die über Israel geherrscht haben. Assyrien, Persien, Babylon, später dann die Griechen. Und zu der Zeit, als Jesus gelebt hat, kamen dann die Römer. Also Israel wurde später von fremden Völkern besetzt. Und damit war Israel auch kein selbstständiger Staat mehr. Tja, und wie ist das, wenn so fremde Herren dann kommen und über ein Land herrschen? Was machen die? Tja, die kassieren Steuern. Was soll man da jetzt sagen? Als Israelit soll man dann hingehen zum römischen Steuereintreiber und sagen, nee, ich kann keine Steuern bezahlen, ich habe schon 5. Also ich habe schon diese 5 Abgaben, die ich in mein eigenes Heiligtum abgeben muss. Das muss doch reichen, oder? Interessiert es den römischen Steuereintreiber? Nein, der sagt, ich bin die Besatzungsmacht, du bezahlst Steuern und es gibt keine Widerrede. Und deswegen haben die Römer zum Beispiel nochmal eine Steuer auf diese bereits 5 Abgaben draufgeschlagen. Jetzt könnt ihr euch mal vorstellen, wie ist das, wenn man so Politiker ist. Also als Politiker muss man ja ein bisschen eine Planung auch machen. Man weiß, da kommen so Steuergelder kommt rein und ich habe da so verschiedene Aufgaben. Ich muss für verschiedene Projekte, muss ich halt die Steuergelder auch wieder ausgeben. Und dann muss man ja irgendwie kalkulieren, man muss ja rechnen, also wie viel wird da vermutlich reinkommen an Steuergeld. Und wenn man das nicht so genau weiß, was muss man dann machen? Man muss eine Volkszählung machen. Das heißt, man kann aufgrund einer Volkszählung kann man sehen, wie viele steuerpflichtige Leute gibt es in diesem Land und wie viel voraussichtlich an Steuern kann ich diesen Leuten abknöpfen. Und genau sowas hat stattgefunden in der Zeit, kurz bevor Jesus geboren wurde. Jetzt kommt nämlich die Weihnachtsgeschichte. Ihr kennt sie alle oder die meisten von euch. Wir lesen die ja auch immer vor an Weihnachten oder unsere Kinder vom Kinderdienst spielen sie als Weihnachtsspiel hier am 24. Dezember im Gottesdienst. Das ist die Weihnachtsgeschichte und die beginnt genau damit mit einer Volkszählung. Lukas 2, Vers 1 bis 3. Es begab sich aber zu der Zeit, dass ein Gebot von dem römischen Kaiser Augustus ausging, dass alle Welt geschätzt würde, also dass über die ganze damalige bekannte römische Welt, über das römische Weltreich eine Volkszählung gemacht wird. Und diese Schätzung, diese Volkszählung war die allererste und geschah zu der Zeit, als Quirinius Statthalter in Syrien war. Das war sozusagen der Ansprechpartner auch dann für die Israeliten gewesen. Und jeder ging, dass er sich schätzen ließe, ein jeglicher in seine Stadt. Also jeder musste in seine Geburtsstadt zurückgehen, musste sich dort eintragen lassen in eine Liste, musste sich registrieren lassen und dann wurde ein Steuersatz festgelegt, den dieser Mensch bezahlen musste. Immer wieder in der Geschichte sehen wir auch, dass die Israeliten dann angefangen haben, gegen diese fremden Besatzungsmächte zu rebellieren. Meistens war das vergeblich. Wir sehen da ganz viele Beispiele auch, wo das überhaupt nichts gebracht hat. Und das Interessante ist, was hat Jesus jetzt mit dieser Sache gemacht? Wie ist Jesus damit umgegangen, in einem besetzten Land aufzuwachsen, wo Steuern nicht nur für die eigene Gemeinde, für den eigenen Tempel bezahlt werden mussten, sondern eben auch für so eine weltliche Besatzungsmacht, die man ja eigentlich gar nicht haben will? Einmal war es so, dass die religiösen Leiter das rausfinden wollten. Die haben gesagt, so ja, da kommt jetzt dieser Jesus, der sagt da so, ich bin der Messias. Jetzt gucken wir mal, wie hält der es eigentlich mit den Steuern? Was sagt er dazu? Und dann haben sie ihm eine Falle gestellt. Matthäus 22, Vers 15 bis 22. Da gingen die Pharisäer, also die jüdische Oberschicht, die jüdischen Leiter, gingen hin und hielten Rat, dass sie ihn fingen, in seinen Worten und sandten zu ihm ihre Jünger samt den Anhängern des Herodes. Die sprachen zu Jesus: Meister, wir wissen, dass du wahrhaftig bist und lehrst den Weg Gottes recht und fragst nach niemand, denn du achtest nicht das Ansehen der Menschen. So, jetzt haben sie sich mal so richtig ordentlich eingeschleimt, ne? Also bevor sie ihn auf die Probe stellen, haben sie sozusagen erstmal die Schleimspur ausgelegt, auf der er jetzt so richtig schön ausrutschen soll. Meister, sagen sie zu ihm, wir wissen, dass du wahrhaftig bist und du lehrst den Weg Gottes recht. Also die glauben ja gar nicht an ihn, aber sie schleimen sich so dermaßen ein bei ihm, weil sie hoffen, dass er jetzt auf dieser Schleimspur ausrutscht. Darum sage uns, was meinst du? Ist es recht, dass man dem Kaiser Steuern zahlt oder nicht? Da nun Jesus ihre Bosheit merkte, der hat es natürlich gecheckt, sprach er, ihr Heuchler, was versucht ihr mich? Zeigt mir die Steuermünze. Und sie reichten ihm einen Silbergroschen. Und er sprach zu ihnen, wessen Bild und wessen Aufschrift ist das? Sie sprachen zu ihm, des Kaisers. Da sprach er zu ihnen, so gebt dem Kaiser, was dem Kaiser ist, und Gott, was Gottes ist. Als sie das hörten, wunderten sie sich, ließen von ihm ab und gingen davon. Tolle Antwort, ne? Also er ist auf ihre Falle nicht reingefallen. Er ist auf der Schleimspur, die ausgelegt wurde, ist er nicht ausgerutscht. Ganz interessant, was Jesus hier sagt. Jesus sagt, es gibt gewisse Dinge, die stehen dem Staat zu. Zum Beispiel, dass wir dem Staat gehorsam sind, dass wir uns an die Gesetze halten und dass wir die vom Staat festgesetzten Steuern bezahlen. Wir haben ja vorhin schon gesagt, Jesus wollte keinen Anstoß erregen bei den Menschen, weil er die Menschen gewinnen wollte. Und deswegen hat er auch bei solchen Sachen hat er keinen Anstoß erregt. Dazu gehören zum Beispiel auch solche Sachen, die man vielleicht sinnlos findet. Ich sage euch mal ein Beispiel aus meinem eigenen persönlichen Leben. Ich fand mal eine gewisse Zeit lang zum Beispiel den Rundfunkbeitrag total sinnlos, weil ich habe zu meiner Studienzeit zum Beispiel habe ich kein Radio gehabt, ich habe keinen Fernseher gehabt. Damals war es auch so, dass ich den noch nicht bezahlen musste, weil dass man das für internetfähige Geräte bezahlen musste, das kam erst später dazu. Aber ich habe mir gedacht, warum muss man da für sowas bezahlen, was man vielleicht gar nicht benutzt oder was man gar nicht in Anspruch nimmt? Und erst als ich mich mit dem Thema beschäftigt habe und als ich auch hier gesehen habe, wie Jesus auf diese Frage geantwortet hat, da ist mir das erstmal gekommen. Es ist wirklich wichtig, dass wir auch bei solchen staatlichen Sachen, die staatlich für uns festgesetzt sind, dass wir da kein Anstoß sind. Und deswegen bezahle ich jetzt, sei das auch Rundfunkbeitrag für internetfähige Geräte verlangt wird, seither bezahle ich den natürlich auch. Also wir sollen gar nicht dagegen rebellieren, sondern wir können das einfach so machen, wie Jesus das gemacht hat. Er hat uns das vorgelebt, wie man einfach so leben kann, dass wir auch als Christ kein Ärgernis sind. Das ist die eine Sache, das ist die eine Antwort, die er gegeben hat. Gebt dem Kaiser, was dem Kaiser gehört. Gleichzeitig sagt er aber, gebt Gott, was Gott gehört. Aber was bedeutet das denn jetzt genau? Das bedeutet, dass wir Gott das geben, was ihm zusteht. Was ist denn das, was Gott zusteht? Gott steht es zu, dass wir ihn ehren, dass wir ihn anbeten, dass wir ihn an die erste Stelle in unserem Leben setzen sollen. Und wenn jetzt ein Staat oder ein Staatslenker versuchen sollte, das an sich zu reißen, was Gott zusteht, nämlich, dass wir ihn ehren, dass wir ihn anbeten, dass wir ihm so kultische Verehrung beibringen. Wir hatten da ja diverse Beispiele auch in Deutschland, auch in anderen Ländern, wo jemand sich selber so zum Führer, zum Heilsbringer hochstilisiert hat. Wenn ein Staat oder ein Staatsmann sich selber an die Stelle Gottes setzen möchte, dann sind wir ihm in dieser Sache nicht mehr zum Gehorsam verpflichtet. Das ist das, was Jesus hier sagt. Das gilt immer auch dann, wenn ein Staat uns zum Beispiel dazu auffordert, Gott ungehorsam zu sein. Also wenn ein Staat von uns verlangt, Gott ungehorsam zu sein, dann müssen wir ihm in dieser Sache keinen Gehorsam leisten. Ich denke, dass letztendlich das dem Staat auch gar nicht zusteht. Es steht dem Staat nicht zu, sich einzumischen in das, was unsere Beziehung zu Gott ist. Wir leben ja in dieser Beziehung mit Gott. Wir können ja gar nicht anders, als mit ihm in dieser Beziehung zu leben. Und der Staat hat kein Recht dazu, sich da einzumischen. Trotzdem denke ich, dass ein großer Segen auch darauf liegt, wenn wir uns in den Sachen, die dem Staat zustehen, dass wir da auch uns an die Gesetze halten und dass wir als Christen auch dann besonders glaubwürdig sind, wenn wir uns gesetzeskonform verhalten. Also ich glaube nicht, dass da ein Segen zum Beispiel drauf liegt, wenn wir Steuern hinterziehen. Denn was machst du eigentlich, wenn du Steuern hinterziehst? Du denkst, du betrügst den Staat. letztendlich betrügst du ja uns alle, weil wir haben dann auch weniger Steuereinnahmen, wenn du die Steuern hinterziehst. Aber was machst du eigentlich letztendlich damit? Letztendlich zweifelst du in diesem Moment, wo du die Steuern hinterziehst, zweifelst du eigentlich daran, dass Gott dein Versorger ist. Eigentlich ist es so, dass du das Thema deiner Versorgung in diesem Moment selber in die eigene Hand genommen hast und gesagt hast, ich muss da mal was machen, dass ich mehr Geld habe. Ich muss mich da mal selber drum kümmern. So, ich umgehe praktisch das Steuern bezahlen und ich kümmere mich darum, selber um meine Versorgung zu sorgen. Und das, was du eigentlich damit ausdrückst, ist, dass du kein Vertrauen zu Gott hast. Denn, wie ich vorhin schon gesagt habe, Gott kann dich so krass versorgen, dass du alles, was dir an Steuern oder an Abgaben auch vom Staat auferlegt ist, dass du das bezahlen kannst. Er kann dich so versorgen und er kann dich noch viel mehr versorgen. Er kann dir viel mehr geben, als das, was du auch an Steuern und Abgaben bezahlen musst. Natürlich gibt uns der Staat auch Möglichkeiten, legal Steuern zu sparen. Also ihr kennt es ja, wenn man seine Steuererklärung macht, da kann man dann so Angaben machen, dass man die Fahrtkosten von der Steuer absetzt, das Arbeitszimmer von der Steuer absetzt, Arbeitsmaterialien, die man unter dem Jahr gekauft hat, kann man alles von der Steuer absetzen. Das ist natürlich richtig, sowas in Anspruch zu nehmen. Also das sind natürlich legale Wege, wie wir Steuern auch sparen können, indem wir Sachen von der Steuer absetzen. Und das ist natürlich kein Problem, wenn es im Rahmen unserer Gesetze ist. Aber wie ich schon sagte, wenn Gott dein Versorger ist, der wird dich mit allem versorgen, so dass du auch Steuern bezahlen kannst, dass du die Abgaben bezahlen kannst, die der Staat für dich festgesetzt hat. Und dann wirst du auch keinen Anstoß erregen bei den Menschen. Und dann wirst du auch ein Zeugnis sein für die Menschen, die du gewinnen möchtest. Fassen wir mal zusammen. Das war jetzt ziemlich viel heute. Erstgeburt und Erstlingsfrucht weisen uns, wie der Zehnte, darauf hin, dass alles von Gott kommt, dass wir alles von ihm empfangen haben. Und deswegen soll unser erster Fokus auch nicht sein, wie wir unser Geld für uns benutzen können, wie wir es für uns wieder ausgeben können oder was wir mit unserem Reichtum, mit dem Geld, was wir haben, was wir machen können, sondern der erste Fokus soll sein, diese Dankbarkeit gegenüber Gott. Gott, du bist derjenige, der mir das alles geschenkt hat. Du bist derjenige, der mir die Möglichkeit gegeben hat, dass ich mich selber ernähre. In dem Land, in dem wir leben, halten wir uns an die Gesetze und darauf liegt auch ein großer Segen. Wir sind der Obrigkeit, die von Gott eingesetzt ist, untertan. Da gibt es auch viele Stellen im Neuen Testament, wo das ganz klar gesagt wird. Und wir können dadurch ein gutes Zeugnis sein, wenn wir uns an die Gesetze halten. Jesus wollte gerade beim Thema Geld den Menschen nie einen Anstoß geben, sondern er wollte die Menschen gewinnen. Und daran können wir uns orientieren. Und wir haben jederzeit die Möglichkeit, uns an besonderen Projekten zu beteiligen durch freiwillige Spenden. Das kann in der eigenen Gemeinde sein, das können aber auch missionarische Projekte sein. Wenn du vielleicht irgendwo schon mal Kontakte hattest zu einem Missionar, der im Ausland eine sehr gute Arbeit macht, wo wirklich Menschen zum Glauben kommen oder wo sozial gearbeitet wird, wo jemand sich um Waisenkinder oder um kranke Menschen im Ausland kümmert und sagt, hier, ich habe da eine ganz tolle Möglichkeit, auch dann Jesus zu bezeugen während dieser Arbeit. Da hast du immer die Möglichkeit, dich dran zu beteiligen. Also bleib einfach mit Jesus auch so ein bisschen im Gespräch und unterhalte dich mal mit ihm und sag so, Gott, du hast mich gut versorgt. Was machen wir jetzt damit? Also, was mache ich jetzt eigentlich mit dem, was du mir gegeben hast? Du siehst vielleicht, da ist was übrig. Gott, was mache ich jetzt damit? Und ich bin mir sicher, ganz oft wird er dir sagen, gönn dir mal was Gutes. Ganz oft wird er sagen, gönn dir mal was Gutes. Und manchmal wird er auch sagen, hier, guck mal, da ist jemand, der braucht es vielleicht. Oder da ist ein Projekt, da könntest du dich dran beteiligen. Also bleib einfach so mit ihm in dieser Beziehung, im Gespräch und er wird es dir zeigen, was dran ist. Denn dadurch werden nicht nur andere, sondern auch wir selber gesegnet. Du wirst eine ganz neue Form von Herrschaft auch ausüben über das, was Gott dir gegeben hat, weil es eben nicht deine eigene Herrschaft ist, weil es nicht diese Herrschaft ist, so ich bestimme, was mit meiner Kohle gemacht wird, ich bestimme, was damit passiert, sondern dadurch, dass du das im Gespräch mit Gott machst, in dieser Beziehung, dann wirst du ganz besonders gesegnet werden und ich glaube, dann wird er dir auch vielleicht sogar noch mehr anvertrauen, auch weil er weiß so, oh, okay, wenn ich den bitte oder wenn ich die bitte, mal irgendwas zu geben, dann hat er oder sie das gemacht und dann sagt Gott, oh, okay, dann mache ich das nochmal, dann gebe ich dem nochmal was, dann gebe ich ihr nochmal was und Er möchte immer, dass du eine gute Zeit hast und dass du versorgt bist. Aber manchmal lädt er dich auch ein, an irgendwas teilzuhaben. Und dann freut er sich, wenn dein Herz dazu bereit ist. Amen.
Amen. Vielen Dank, Alexander. Ist doch mal ganz interessant, oder nicht? Wie findet ihr? Ich finde es ganz interessant. Ich habe das nämlich nie so untersucht, muss ich sagen. Ist nicht so mein Ding gewesen. Von daher bin ich sehr dankbar, dass du das machst, Alexander. Wir haben ja auch andere Möglichkeiten, wo wir auch, sage ich mal, auch freigestellt werden. Selbst, sag ich mal, wenn Leute Hartz IV oder Sozialhilfe bekommen, ich glaube sogar im Bereich von Arbeitslosengeld II, da kannst du zum Beispiel einen Antrag stellen, dann bist du von der Rundfunkgebührenpflicht befreit. Also Leute, die nur ein gewisses Einkommen, geringes Einkommen brauchen, die zum Beispiel gar nicht zahlen. Da habe ich manchmal Leuten einfach geholfen, die Anträge auch auszufüllen. Und dann kriegst du eine Freisetzung für ein ganzes Jahr zum Beispiel. Ja. Wir haben in unserem Staat haben wir einfach auch viele Möglichkeiten, wo Leute, sage ich mal, die weniger Geld zur Verfügung haben, dann auch freigestellt werden von gewissen Dingen. Und man muss sich dann halt nur mal informieren und die Dinge auch tun. Okay. Alexander hat am Anfang gesagt, so, wo wir herkommen, allein die Grunddankbarkeit. Ich aus totaler Gottlosigkeit und dann wirklich aus Ägypten rausgeholt, wenn du so willst. Ne? Aus Ägypten rausgeholt, um es mal so fromm zu sagen. Aber eigentlich ein hoffnungsloser Fall. Ein hoffnungsloser Fall und Gott kommt da rein. Und allein das ist schon Grund für ewige Dankbarkeit. Ewige Dankbarkeit, dass du, der ich dich gar nicht wollte, der ich dich überhaupt nicht liebte, der ich so gottlos war. Und du hast gesagt, ich will diesen Herbert, ich will ihn. Und er hat ihn gekriegt. Ja? Und ich bin heute sein Sohn. Ja? So herrlich.
Mach das mal einfach jetzt so in dieser Zeit, wenn wir noch mal so ein bisschen ins Gebet auch gehen, in die Stille. Dann schau dir einfach mal dieses neue Leben an, was du jetzt mit ihm hast. Manchmal ist es gut, in Dankbarkeit noch mal ganz kurz zurückzuschauen, auch auf das alte Leben. Du musst nicht rumgraben in deinem alten Leben oder irgendwie drüber nachdenken, wie schlimm das war. Freu dich an dem neuen Leben, was du hast. Aber vergleich das mal ein bisschen. Wir hängen ja nicht mehr in unserem alten Leben. Aber schau dir mal das Neue an. Dieses neue Leben, das Gott dir gegeben hat. Und wie viel besser das ist, dass du gerettet bist. Wie viel besser das ist, dass du nicht mehr in der Sklaverei bist. Wie viel besser das ist, dass du in Freiheit lebst. Dass er dich freigesetzt hat. Wie viel besser das ist, dass er jetzt dein Versorger ist, dass er gesagt hat, ich bin zuständig für deine Versorgung, nicht mehr du. Du arbeitest zwar noch für deine Versorgung, aber ich bin der Versorger. Schau dir das einfach mal an. Und ich bin sicher, du wirst Grund zur Dankbarkeit haben. Und wir können einfach so unsere Augen schließen und einfach, du kannst mal deine Hand ausstrecken und kannst sagen, Herr, ich danke dir dafür. Gott, ich danke dir dafür. Ich danke dir dafür, dass du mich rausgeholt hast aus diesem alten Leben, dass du mich in ein neues Land geführt hast und dieses neue Land, das ist das Leben mit dir. Dieses neue Land ist das, dass ich mit dir Gemeinschaft haben kann und dass du mein Versorger bist. Und dass einfach gewisse Dinge in meinem Leben geregelt sind, ohne dass ich mich noch darum kümmern muss. Vielleicht gehörst du zu den Leuten, denen tatsächlich viel anvertraut ist. Vielleicht gehörst du zu den Leuten, die tatsächlich genügend Geld haben. Und das, was Gott machen möchte, ist, dass er sagt, wie gehst du damit um? Was ist dein erster Fokus mit dem, was ich dir anvertraut habe, mit dem, was ich dir gegeben habe? Schaust du immer noch zuerst darauf, wie kann ich das für mich gebrauchen? Was kann ich damit machen? Und Gott sagt, schau mal weg von diesem Gewinn, von diesem Ertrag, von diesem Geld, von diesem Reichtum, den du hast. Und schau mal mich an. Ich bin derjenige, der dir das alles gegeben hat. Ich bin derjenige, der dir die Kraft gegeben hat, das alles zu erarbeiten, zu erwirtschaften. Ich bin derjenige, der es dir vielleicht einfach nur geschenkt hat. Vielleicht hast du auch Geld geerbt zum Beispiel. Vielleicht hast du gar nicht dafür gearbeitet. Und Gott sagt, ich bin derjenige, der es dir gegeben hat. Ich bin derjenige, der es dir anvertraut hat. Und dann komm einfach mal ins Gespräch mit ihm. Jetzt hier in diesem Gottesdienst, aber auch dann unter der Woche. Unterhalte dich mal mit ihm darüber und sag, ja, das ist aber gut, was du da gemacht hast. Was machen wir denn jetzt damit? Und ich bin sicher, er wird dir interessante Antworten geben. Und er wird dir die Freude geben, auch was Gutes zu machen mit dem, was er dir anvertraut hat. Vielleicht ist es auch so, dass du sagst, nein, ich bin nicht reich. Ich habe nicht viel Geld. Bei mir ist es tatsächlich so, dass ich immer schon in der Mitte des Monats gucken muss, wie es reicht für den Rest vom Monat. Ich muss wirklich ganz genau rechnen, immer, dass es jeden Monat reicht. Eigentlich habe ich gar nicht was übrig, was ich geben kann. Aber auch da sagt Gott, schau nicht diese Situation an. Schau nicht dieses Problem an, sondern schau mich an. Glaubst du das, dass ich so krasse Wunder tun kann? Wie dieses Wunder mit dem Fisch, was wir heute gehört haben. Einfach einen Fisch aus dem See gezogen und da war ein Geldstück drin. Glaubst du, dass ich dir einfach so Geld geben kann? Fang mal an, das zu glauben. Fang mal damit an, mir zu vertrauen. Und du wirst es erleben. Und wenn es so ist, dass du vielleicht auch mit so ganz besonders kreativer Art und Weise dich selber um deine Versorgung gekümmert hast, dass du einfach Steuern nicht bezahlt hast, dass du einfach Abgaben nicht bezahlt hast, die festgesetzt sind für uns, dann kannst du sagen, Herr, ich muss das ab jetzt nicht mehr machen. Ich kann ab jetzt aufhören damit, weil ich weiß, du bist mein Versorger, sogar für diese Dinge. Du bist sogar mein Versorger für das, was ich bezahlen muss, obwohl ich es gar nicht will. Du kannst mich so versorgen, dass ich das bezahlen kann, was irgendjemand über mich festgesetzt hat, was ich gar nicht wollte. Fang einfach mal damit an und sag, Herr, ab jetzt vertraue ich dir auch in dieser Sache. Ab jetzt vertraue ich dir auch in dieser Sache, die vielleicht so eine Herausforderung für mich immer war. In der zweiten Predigt mit dem Zehnten habe ich davon gesprochen, dass Gott sagt, in dem Moment, wo ihr den Zehnten bezahlt, in voller Höhe, gleich zu Beginn des Monats, in die eigene Gemeinde, in dem Moment werde ich den Fresser bedrohen, dass er euch nicht den Reichtum wegnehmen kann, den ich eigentlich für euch geplant habe. Und das ist das, was Gott wirklich macht. Er hält den Fresser, den Feind, der uns die geistlichen Segnungen rauben möchte, den hält er weg von uns. Und genau dazu hatte das Gebetsteam heute Morgen auch einen ganz tollen Eindruck, den die Kerstin auch aufgeschrieben hat und heute Abend auch nochmal mitgebracht hat, weil es so wichtig ist, dass ihr das hört. Komm mal nach vorne, Kerstin. Sie wird euch auch ein paar Bibelstellen dazu lesen. Weil es ist nicht das, was für uns vorgesehen ist. Es ist nicht das, was für uns vorgesehen ist, dass der Fresser uns unsere irdischen Besitztümer oder unsere geistlichen Besitztümer, die Gott für uns vorgesehen hat, raubt.
Ja, heute Morgen im Gebet, da war ganz stark der Eindruck, dass der Herr gesagt hat, heute ist der Tag der Erstattung. Da, wo Raub stattgefunden hat in eurem Leben, da hat er gesagt, das erstatte ich zurück. Und er hat auch ganz konkret gesagt, um was für Punkte es geht. Er hat gesagt, es geht um Gesundheit, wo die Gesundheit gestohlen wurde, wo dir deine Berufung wie wässrig geworden ist, die er vielleicht vor vielen Jahren mal in dein Leben gesprochen hat. Wenn Gott spricht, wenn er was in dein Leben spricht, wenn er dir eine Verheißung gibt, dann zählt die. Und zwar so, die zählt. Die zählt, bis sie erfüllt ist und weit darüber hinaus. Die Worte, die Gott in dein Leben spricht, die zählen. Die kann man nicht zurück, die nimmt er nicht zurück und die gehen auch nicht wieder weg. Wenn Gott was in dein Leben gibt, dann zählt es. Der zieht dieses Wort nicht mehr zurück. Und er hat gesagt, wo dir Kraft gestohlen wurde, wo du mürbe und müde geworden bist, wo Zerstörung in dein Leben gekommen ist, in Beziehungen, in Freundschaften, in Ehen. Gott hat gesagt, heute ist der Tag der Erstattung. Heute ist der Tag der Erstattung. Ich möchte dir Mut zusprechen. Ich möchte dir Mut und Kühnheit zusprechen. Dass du das zurückforderst, was der Feind dir geraubt hat. Dass du dich hinstellst und sagst, ich will das wiederhaben. Heute ist der Tag, der Herr hat gesagt, ich erstatte. Heute ist der Tag, ich stelle mich hin und ich fordere zurück, was mir geraubt wurde. Ich will das wiederhaben. Ich lasse nicht mehr zu, dass mir länger das gestohlen wird. Ich will es zurückhaben. Ich will es zurückhaben. Und du wirst es zurückbekommen. Denn der Herr hat gesagt, heute ist der Tag der Erstattung. Und in Jesaja 35, 4 steht, sag zu denen, die ein ängstliches Herz haben, sei stark. Sei stark, sei stark, sei stark. Fürchtet euch nicht. Siehe, da ist euer Gott. Gott ist für dich, er ist nicht gegen dich. Gott ist für dich. Er ist für mich, er ist für dich, er ist für uns, er ist nicht gegen uns, er ist für uns. Und er hat gesagt, ich erstatte dir. Fordere zurück, was dir geraubt wurde. Fordere es zurück. Setz deinen Fuß wieder auf gerade Bahn, wenn du irgendwo auf den Weg gekommen bist, der vielleicht holprig und steinig ist. Wege, die Gott hat, die sind gerade und Gott legt dir auch keine Steine in den Weg. Der Weg, den Gott mit dir geht, das ist ein guter Weg. Das ist ein gerader Weg. Der ist vielleicht nicht immer einfach, aber es ist gut. Es ist gut. Es ist gut, wenn wir herausgefordert werden, weil darin wachsen wir, darin werden wir stark. Setz deinen Fuß wieder auf den geraden Weg, auf die Hochstraße, auf die heilige Hochstraße. Und stell dich hin und sag, ich will heute zurück, was mir geklaut und geraubt wurde. Ich will es wieder haben. Ich fordere zurück. Ich fordere zurück. Sei mutig, sei kühn. Hol dir zurück, was dir geklaut wurde. Sei mutig und sei kühn.
Und wir laden dich ganz konkret ein, auch zu dieser Entscheidung, auch zur Nachfolge in diesen Bereichen mit einem Lied, das wir jetzt singen.
Ich glaube, dass das ein ganz wichtiges Wort war, dass der Herr sagt, ich will erstatten. Vielleicht sind Beziehungen in die Brüche gegangen. Vielleicht ist es gesundheitlich, Finanz, was immer sein mag. Der Herr sagt, ich will dir erstatten. Und wenn wir jetzt so weiter singen, und wir werden sicherlich auch bald schließen jetzt, lade ich dich ein, Gott, ich komme und ich nehme für mich Erstattung in Anspruch. Ich nehme jetzt Erstattung in Anspruch. Wenn du willst, kannst du auch gerne hier nach vorne kommen und beten und dich hier hinstellen. Aber du solltest bewusst diese Entscheidung treffen. Ja, ich nehme für mich diese Erstattung, die du mir heute Abend zugesagt hast. Ich nehme sie in Anspruch. Ich nehme für mich Erstattung in Anspruch, wo es auch immer sein mag. Vielleicht bist du aus Freiheit in Gebundenheit reingekommen. Dann sagst du, du hast mir gesagt, ich kriege Erstattung. Das heißt, ich komme heute wieder in Freiheit. Aber beanspruche für dich Erstattung. Geh nicht aus diesem Gottesdienst ohne zu sagen, ja, dass dieser Bereich, da brauche ich Erstattung, da habe ich Misserfolg gehabt oder da bin ich vielleicht in Bindung oder was auch immer es sein mag. Aber ich nehme heute Freiheit und Erstattung für mich. Du solltest nicht gehen, ohne dieses Statement zu machen. Der Teufel muss es hören, dass du dich darauf einlässt, was Gott dir versprochen hat und dass du das willst. Weil wenn wir nicht reagieren, dann denkt der Teufel, oh, der hat ja gar kein Interesse dran. Und wenn wir nicht bekunden, dass wir tatsächlich Erstattung wollen, wird Gott natürlich nicht erstatten. Deshalb müssen wir ihm bekunden, ich will Erstattung.